Was erwartet Sie heute? Eingangs möchte ich zu sprechen kommen auf diese Debatte, die sich in den letzten eineinhalb Jahren entsponnen hat. Ich möchte den Mainstream vorstellen. Was ist denn da so die Szene sozusagen? Wer dominiert denn diese ganze Debatte sozusagen im Bereich der Sexualerziehung, Sexualpädagogik? Ich möchte hier auch ein paar theoretische Hinweise geben, um Ihnen da ein bisschen auch eine Richtschnur, einen Kompass zu vermitteln und da gewisse Dinge, denen Sie ab morgen vielleicht begegnen werden, noch gut einnorden zu können sozusagen und auch einige kritische Perspektiven aufzeigen. Ich möchte aber auch über konkrete praktische Beispiele, damit wir nicht nur da in der hehren Theorie bleiben, zu sprechen kommen, möchte nicht in der Kritik stehen bleiben, möchte auch auf wegweisende und werde auf wegweisende Prinzipien, wie sie, denke ich, auch für die Zukunft gut Richtschnur sein können, verweisen und schließlich auf einen Bereich zu sprechen kommen, der mir besonders am Herzen liegt, denn Sexualerziehung ist in allererster Linie meiner festen Überzeugung nach nicht Sache von Experten, externen Experten, wie es so schön auch in der Debatte hieß, oder von Schule. Alles gut, alles wichtig, wir brauchen Experten, wir brauchen Schule, aber als allererstes ist es Aufgabe der Eltern. Warum das so ist, liegt vielleicht auch nahe, aber da möchte ich auch einige Gedanken dazu sagen. Um schließlich auch Wege aus der Pattstellung oder einige Denkanregungen dazu aufzuzeigen, ich habe da jetzt ganz sicher keine Geheimrezepte und da kommt der Reinbrecht dann nach Kärnten und erklärt all die Welt, sicher nicht. Ich spreche hier sehr bescheiden, freilich habe ich mich intensiv mit der Thematik beschäftigt, sage aber zugleich, ich bin am Institut, wir sind so etwas über 20 Leute, ich bin der Dümmste im Institut. Ich habe Expertinnen und Experten, die sind ganz tief drinnen in den unterschiedlichen Bereichen. Ich habe den Überblick, ich weiß, wo ich mir Infos herhole, ich bin imstande, glaube ich, über etwas zu reden und Zusammenhänge hoffentlich auch gut darzulegen. Aber ich komme da auch mit als Lernender. Ich habe, denke ich, viel gelernt im letzten Jahr und letzten zwei, drei Jahren in dem Themenfeld und werde weiter mich bemühen, dazu zu lernen. Denn das Feld ist irrsinnig breit und spannend und es wird auch medial und politisch ganz sicherlich heiß bleiben. Und eine letzte Bemerkung möchte ich noch gesagt haben. Eigentlich ist das Thema ja, wenn es da so heißt, Sexualpädagogik zwischen den Fronten und so weiter, schon hat so seine Bedeutung und seine Wichtigkeit. Aber, das ist mir auch wichtig zu sagen, eigentlich geht es mir gar nicht so sehr um Sexualpädagogik und Sexualerziehung, wie auch immer man das alles definieren möge, und überhaupt da jetzt großartig über Sex und Sexualität und hin und her zu reden. Das Thema, worum es mir geht, und da spreche ich wieder einerseits als Vater und da spreche ich auch als Leiter des IEF, ist ein viel tieferes. Es geht um eine Erziehung zur Liebe, zur Liebesfähigkeit für unsere Kinder. Es geht darum, dass sie eine Vision mit Begeisterung entdecken für ihr Leben, dass sie du-fähig werden, ja, dass sie liebesfähig werden. Das sind die eigentlichen Themen, um ihre Identität auch. Ja. Und gerade, wenn ich hier heute als Christ vor dem und für den katholischen Familienverband hier sprechen darf, darf ich auch hier einfach den Bezug zum Transzendenten, zum uns liebenden Gott im Himmel bitte auch spannen. Identität hat gerade für uns Christen ganz viel zu tun mit, ich weiß mich geliebt von Gott, egal was ich getan habe und tue, egal sozusagen welche Geschichte ich habe, egal welche Herkunft ich habe oder was auch immer, ich bin geliebtes Kind. Ja? Das ist mir einfach auch wichtig, so als gewisse, auch als Kompass für die Grundanliegen, mit denen ich mich hier nähere. Wunderbar, funktioniert alles bestens. Ausgelöst wurde diese Debatte, wie vorhin schon gesagt, von Vorwürfen, die gegen den Sexualpädagogischen Verein Teenstar im Juni 2018 war es, zu denen es gekommen war. Es gab eine hitzige mediale und politische Debatte mit einer Fülle von definierten Zielen und Visionen und Prinzipien und auch Schlagwörtern und Diffamierungen. Alles Mögliche war zu hören. Und ich möchte hier, wie gesagt, Sortierungen vornehmen, Strukturen und Hintergründe sichtbar machen, Wege aufzeigen, wie eine moderne, eine lebens- und sexualitätsbejahende Sexualerziehung und Sexualpädagogik aussehen könnte. Differenzierung, Begriffe Sexualpädagogik und Sexualerziehung. Sexualerziehung ist das Konkrete, das geschieht, um den Kindern und Jugendlichen diesen Themenbereich zu vermitteln. Sexualpädagogik ist eine Dimension der Pädagogik, die sich mit den theoretischen Begrifflichkeiten und Zusammenhängen beschäftigt. Nur um eine kleine Begriffsschärfung hier vorzunehmen, ist nicht dasselbe. Es gibt eine sehr gute und sehr anerkannte Biologin, Biologieprofessorin in Deutschland, die heißt Professor Dr. Carla Etschenberg. Ihren Namen werde ich heute noch ein wenig öfters in den Mund nehmen und verwenden. Und eines ihrer Zitate möchte ich auch ganz zu Beginn stellen. Wurde, fragt sie, unser Umgang mit Sexualität durch die moderne Sexualpädagogik befreit oder wird alte Bevormundung durch neue Bevormundung ersetzt? Dieses etwas provokative Statement möchte ich an den Anfang setzen. Ich werde noch ein wenig was dazu sagen. Im Zentrum sehen Sie hier in dieser Begriffswolke das Thema Sexualpädagogik und unglaublich viele Dimensionen weben sich hier hinein. Laserpointer. Maus sehen Sie nicht machen. Ich gebe nicht ganz auf. So geht das. Es gibt ganz viele Begriffe, die sich hier beimengen. Etwa, weil hier ja auch Vertreter des Elternverbände sind. Was ist im Schulkontext hier konkret zu tun? Was ist der Auftrag der Schule? Was ist der Auftrag der Elternverbände? Die Dimensionen, das wurde eingangs schon wunderbar erwähnt von Herrn Henkel-Donnersmarck, Leiblichkeit, was ist der Leib eigentlich? Was sagt mein Leib? Was hat das mit Liebe zu tun? Bindung, Identität. Die beiden rot markierten Begriffe Leben und Lust, so wichtig, ja. Sexualität hat mit Freude zu tun und ist was Positives, was Grundschönes und Gutes und es hat mit Leben zu tun, mit Sinn auch des Lebens und so weiter. Das webt sich einfach hier auch zusammen. Wie ist das mit den Werten? Jeder ist da schnell bei der Hand und spricht von Werten, wie wichtig sie seien. Manche sprechen von Wertfreiheit, von Normfreiheit und so weiter. Was ist da eigentlich gemeint? Wie ist das mit der Entwicklung? Wie ist das mit Entwicklungssensibilität? Ja, was fördert die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen? Und da werden Sie dann auch nachher anhand einiger Beispiele auch gleich sehen, da prallen durchaus absolut fundamentelle, unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander. In dieser Grundperspektive nämlich, was ist der Mensch, was ist das Kind, der Jugendliche, was dient ihm, was hat das mit Sexualität zu tun? Also ein richtiges großes Konglomerat an Dingen. Akkreditierungsverfahren sind sie auch hier groß geschrieben. Diese Debatte, das war so der letzte Schrei jetzt in der sexualpädagogischen politischen im Streit möchte ich nicht sagen, aber in der Diskussion, wie, unter welchen Kriterien sollen externe Anbieter an Schulen dürfen, da soll es Akkreditierungen geben, wer macht diese Akkreditierungen, was heißt das, wie werden diese Vereine ausgesucht, was geschieht dann? Es gibt hier entsprechende Vorwürfe, dass gerade die zertifizierenden Stellen, die ja in Wirklichkeit selber einäugig sind, dass es hier auf der anderen Seite zu frühzeitigen Sexualisierungen kommen würde und so weiter. Biologische Aspekte, wie aufklären als Eltern, was ist diese Sexualpädagogik der Vielfalt und eigentlich, die sich auch neo-emanzipatorische Sexualpädagogik nennt, Uwe Sielert als einer der Gründerväter sozusagen. Sie sehen eine unendliche Auflistung von Dimensionen, über all diese Dinge könnte man ewig reden oder jedenfalls eigene Vorträge halten. Ich möchte nur ein paar, Furchen ziehen, den Boden ein bisschen auflockern, damit Sie dann, wenn Sie heimgehen, vielleicht diesen oder jene Denkanregung mitgenommen haben, um zu sagen, und da ist ein Einsatz, eine Möglichkeit, wo ich in meinem Tätigkeitsfeld wirksam sein kann. Als Elternteil, als Pädagogin oder Pädagoge, als gremial wirkende Person, wie auch immer. Wo stehen denn da die Fronten? Darauf komme ich gleich eingehender zu sprechen. Jedenfalls gab es einige Reibebäume, an denen sich die Debatte heiß entzündet hat. Da gab es zum Beispiel im Jahr 2015 den Grundsatzerlass Sexualpädagogik von der damaligen Bildungsministerin Heinisch Hossek. Da wurde ein bis dahin gültiger Grundsatzerlass, also ein Grundsatzerlass an Schulen, ist eine Richtlinie, eine Orientierung, die in der Pädagogik an den Schulen, an der man sich zu orientieren hat, also gewisse Grundprinzipien. Das ist meistens eigentlich nie konkret, aber soll doch gewisse Normorientierungen mitgeben. Und die wurde 2015 erlassen, die Vorgängerversion stammt aus dem Jahre 1970, beziehungsweise leicht adaptiert 1990, und sage auch gleich dazu, die war auch grundgut. Also die alte Version war wirklich vortrefflich. Warum, begründe ich gleich. Dann gab es im 18er Jahr den Grundsatzerlass, einen weiteren Grundsatzerlass, so klammheimlich ist er plötzlich aufgepoppt, der hieß reflexive Geschlechterpädagogik und Gleichstellung. Dann gab es eben und gibt es den Verein Teens da, wo heiß gestritten wurde, diese Thematik externe Anbieter, dürfen sie an Schulen, dürfen sie nicht, wer darf hin und so. Und schließlich auch diese Debatte um die sogenannte Sexualpädagogik der Vielfalt. Da gibt es in Deutschland intensive Demonstrationen von vielen tausenden Eltern, die sozusagen auf die Barrikaden steigen und vor den konkreten Programmen dieser Richtung auch warnen. Was den Grundsatzerlass Sexualpädagogik angeht, da könnte ich jetzt auch länger drüber reden, der Psychiater und Psychologe Dr. Christian Spemann hat damals, als das Papier herausgebracht wurde und offiziell in Kraft trat, 5 Kritikpunkte angeführt. Ich kann nicht im Detail darauf eingehen, ich führe diese Bereiche nur jetzt überschriftsartig an. Eine mangelnde Werteorientierung. Ja? Es gab im Alterlass durchaus klar definierte und präzise angeführte Werte. Da kamen auch Wertigkeiten wie Familie vor und Ehe vor und Beständigkeit von Beziehung und so weiter. Das gibt es alles nicht mehr im neuen Grundsatzerlass. Ja? Nach gewissen Wörtern können Sie mit Suche auch fanden. Gewisse Wörter kommen einfach nicht mehr vor. Beschneidung der Elternrechte, Kritikpunkt Nummer 2. Eltern wurden dann hineinreklamiert, ja, und wurden dann angeführt als eine der sozusagen Stakeholder, so wie halt die Peer Groups, die Gleichaltrigen und so weiter, aber ohne eine gewisse hervorgehobene Bedeutung zu haben. Ja. Drittens, mangelnde Gefahrenabwehr für Kinder, Kritikpunkt Nummer 3. Viertens, Mängel in der Missbrauchsprävention selber, obwohl Missbrauchsprävention als eine der Kernforderungen angeführt werden, argumentiert Spemann sehr gut und präzise, dass in Wirklichkeit gerade aus Missbrauchspräventionssicht gewisse Haltungen, die vermittelt werden in diesem Grundsatzerlass, genau gerade missbrauchsförderlich sind. Und schließlich den ideologischen Hintergrund des Erlasses, der hat relativ klare Wurzeln, die eben auf die Sexualpädagogik der Vielfalt zurückgehen. Da kommt noch eine eigene Folie dazu. Zum Grundsatzerlass reflexive Geschlechterpädagogik und Gleichstellung sei noch so viel gesagt, ich zitiere nur eine Fußnote. Oft haben es die Fußnoten ja wirklich in sich. Da heißt in der Fußnote 15 wörtlich, im Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention wird ausgeführt, dass dem Recht der Eltern im Verhältnis zum Bildungsrecht des Kindes eine dienende Funktion zukommt. Die Nutzung, hier wird zitiert aus einem gewissen Gutachten sozusagen, ja, die Nutzung des jeweils angebotenen Unterrichts durch das Kind müsse geschützt werden. Die Eltern haben demnach kein Recht, heißt es in dieser Fußnote, dass ihr Kind nicht mit Meinungen und Fragestellungen konfrontiert wird, die den eigenen Überzeugungen widersprechen, weil dadurch jeder Unterricht Gefahr liefe, undurchführbar zu werden. Klingt ja auch irgendwie alles relativ plausibel. Ja? Gegen den Willen der Eltern darf der Staat ferner Sexualkundeunterricht in den Unterrichtsplan aufnehmen. Jedes Einbringen und Aufgreifen diverser Meinungen und Fragestellungen hat allerdings auf Grundlage des sogenannten Indoktrinationsverbots zu erfolgen. Das klingt alles irgendwie sehr stimmig, aber in Wirklichkeit ist ein gewisser Pferdefuß drinnen, denn in Wirklichkeit ist es ein Aushöhlen der Elternrechte. Ja? Und das muss man sich schon sehr konkret einmal anschauen. Ist das nicht schon der Boden, der letztlich dazu dient, dass Eltern letztlich, wenn sexualpädagogische Inhalte noch dazu eben leider nicht so völlig neutral und objektiv und streng wissenschaftlich sind, wenn also diese Programme angeboten werden, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr aus dem Unterricht rausnehmen dürfen. Ja, da ist der Boden gelegt für eine eigentlich, muss man sagen, restriktive, oder wie soll man es nennen, jedenfalls einen Zugriff auf die Kinder, ja, gegen den die Eltern dann nichts mehr einwenden könnten. Und das ist durchaus bedenklich. Was Teenstar angeht, möchte ich jetzt einfach gar nicht viel sagen. Ich möchte einfach nur verweisen auf die Homepage teenstar.at. Gehen Sie mal auf die Homepage, schauen Sie sich an, was die so bieten. Lesen Sie das dort befindliche Grundkonzept, heißt es, so schön dort auch. Da sehen Sie, was wirklich deren Zugänge sind. Und es ist das Gegenteil von dem, was Sie medial kolportiert bekommen haben. Also von Homophobie oder sonstigen Dingen keine Rede. Ja, da geht es sehr wohl auch um Ehe und Familienthematiken als sozusagen Leuchtturm. So viel kann ich Ihnen auch verraten, da wir mit Teenstar in laufendem Kontakt sind, ein bisschen weniger, aber es war durchaus eine Zeit lang sehr intensiv, diese Ausbildungsunterlagen, die da Anstoß waren, da gab es in der Tat einige unglückliche Formulierungen drinnen, die aber in dieser Form sicher nicht die Haltung von Teenstar wiedergeben, nämlich im konkreten Tun, ja, im Unterricht. Und diese Mappen wurden überarbeitet. Das Werk ist fast fertig und dann wird auch zu erwarten sein, dass man damit ganz proaktiv in die Öffentlichkeit geht, um da verlorenes Terrain in der öffentlichen Meinung wieder gut zu machen, sozusagen. Ja. Ich habe auch eine Broschüre mit, übrigens vom Teenstar Deutschland, wenn das interessiert, der kann sich das gerne, ich weiß nicht, ob das hinten liegt, Be a Star of Love and Life ist geschenkt. Schauen Sie sich es einfach an, da sehen Sie ein paar Exemplare, wie die argumentieren und was sie so tun. Externe Anbieter, dazu möchte ich ein einziges Zitat nur geben vom früheren Generalsekretär des Bildungsministeriums, dem Martin Netzer, der, nachdem das Ministerium den Schulen geboten hatte, sämtliche externen Anbieter zu melden, also wer das sei und so weiter, und wann die entsprechend die Angebote gemacht haben, Programme durchgeführt haben an Schulen, dann kam man also drauf, dass da vielleicht gar nicht so sehr Teenstar das Problem war, sondern in Wirklichkeit unter jenen etwas über 100 Anbietern, die es an Schulen, an öffentlichen Schulen gibt, dass in Wirklichkeit, und ich zitiere Martin Netzer, einiges, was dort aufzufinden ist, an Pornografie grenzt. Originalzitat des Generalsekretärs Netzer. Gut. Eine Grundbemerkung. Jetzt möchte ich eines fragen. Ich glaube, ich werde ein bisschen wahrscheinlich Gas geben. Wie lange habe ich überhaupt Zeit? Hans, wie lange habe ich Zeit? Wie viele Stunden? Minuten? Gut, ich sehe hier, da läuft der Ticker ja mit. 23 Minuten habe ich schon. Ich werde versuchen, mich nicht allzu sehr in Details zu verzetteln und versuchen, zügig zu sein. Sexualpädagogik hat immer Überzeugungen. Und das sind Statements von zwei sozusagen durchaus anerkannten Persönlichkeiten. Sexualpädagogische Überlegungen sind letztlich immer an den Wurzelboden von Überzeugungen, wie der Mensch sei und wozu er werden solle, rückgebunden. Und da lassen wir uns bitte kein X für ein U vormachen. Wenn da jemand kommt mit Wertfreiheit und so weiter, hat man ja auch einigen Anbietern vorgeworfen, man würde Werte verbergen. Also jeder sozusagen verbirgt seine Werte oder er tut sie hoffentlich sofort offenkundig, trägt er sie vor, so gehört es auch, aber machen die meisten nicht. Ja? Es ist immer ein Menschenbild dahinter, es ist immer eine letztlich vielleicht sogar unbewusste oder vielleicht unausgesprochen, aber immer eine Finalität. Wo wollen wir die Kinder, die Jugendlichen hinführen dahinter? Und die Wertfreiheit ist einfach, gibt es nicht. Ja? Sagen soll man es, das ist wichtig. Sexualpädagogik kann nicht voraussetzungslos betrieben werden. Sie geht immer von weltanschaulichen Prämissen und einem Menschenbild aus, sprach Herr Faltl, einer der führenden Vertreter der Sexualpädagogik der Vielfalt. Ich lobe das alle Ehrlichkeit, denn das ist sicher so. Es gibt also keine Wertfreiheit, Konklusio Nummer 1. Konklusio Nummer 2, Vorsicht vor Ideologisierung, das heißt vor Pseudo-Argumenten. Ja, ich verstehe unter Ideologie, dass man unter dem Mantel der Wissenschaftlichkeit letztlich sozusagen Glaubenssätze, und das meine ich jetzt nicht nur religiös, dahinterlegt. Wenn schon, ich bin dafür, dass man auch gerade die Dimension des Glaubens hineinwebt, sagen soll man es. Ja. Aber diese Ebenen der Wissenschaftlichkeit und der Glaubensdimension, das sind eben zwei unterschiedliche Ebenen und die widersprechen sich nicht. Man soll die Dinge nur nicht vermischen. Wenn man sie vermischt, ja, dann wird es gefährlich. Ja, wenn man sozusagen, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Im Übrigen, gerne, wenn Sie wollen, unterbrechen Sie mich, stellen Sie Fragen oder ich hoffe, dass wir auch im Anschluss an meinen Vortrag Möglichkeit haben werden, sei es hier im Großen oder dann in Einzelgesprächen noch ein wenig auszutauschen und zu diskutieren. Ich bin auch gekommen, um von Ihnen zu lernen. Also zweiter Punkt, Vorsicht vor Ideologisierung. Dritter Punkt, bitte um Respekt und Achtsamkeit vor jedweder Weltanschauung. Man soll sie sagen, die Weltanschauung, den Glauben, den man mitbringt. Ja? Und ich bitte auch um Respekt. Da bin ich ein Vertreter der wirklich absoluter Vielfalt, gerade weil ich Christ bin. Ja? Gerade das ist der Boden für Toleranz. Ja? Unser christlich-jüdisches Weltbild und Verständnis, Blick auf den Menschen. Und da bitte ich wirklich um Respekt. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch immer in meinen Ausführungen den Respekt auch allen Strömungen, die ich vorstellen werde, zolle. Aber ich werde auch kritisch sein. Und manchmal hart kritisch, der Mainstream. Die sogenannte Sexualpädagogik der Vielfalt gibt es unter mehreren Namen, nennt sich auch emanzipatorische oder neo-emanzipatorische Sexualpädagogik oder kritisch-reflexive Sexualpädagogik. Ich kann jetzt das nur streifen aus Zeitgründen. Diese Folie nennt sich von Dortmund in die WHO. Es gab einmal den Helmut Kentler, der hat von 1928 bis 2008 gelebt, war ein deutscher Professor für Psychologie und für Sozialpädagogik und er war dann eigentlich, kann man sagen, Begründer, Mitbegründer der emanzipatorischen Sexualerziehung und Kritiker einer, wie er es nannte, repressiven Sexualerziehung. Das möchte ich mal hier so stehen lassen. Ich werde auf den Herrn noch zu sprechen kommen. Ja, der Gründervater der sozusagen modernen Sexualpädagogik. Einer seiner bedeutendsten Schüler ist dieser Mann hier. Er nennt sich Uwe Sielert. Er lebt und wirkt immer noch, auch in einer Einrichtung hier in Österreich, Schloss Hofen, gibt es eine sexualpädagogische Ausbildung unter wissenschaftlicher Leitung von ihm. Und er ist oder war Professor für Sexualpädagogik in Kiel. Er hat 1989 als Mitglied des AIDS-Beirats der Bundesregierung und Mitarbeiter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, das ist eine Einrichtung des Bundes in Deutschland, gewirkt und hat gegründet das ISP, verzeihen Sie jetzt, dass da die Abkürzungen nur so dahin zischen, das ISP ist das Institut für Sexualpädagogik mit Sitz in Dortmund. Er hat dieses Institut gegründet, gab es ein Vorläuferinstitut, dann hat er, und da komme ich jetzt auf die nächste Folie zu sprechen, sehen Sie ganz unten, es beginnt mit ISD Dortmund, ISP Dortmund. Er hat die Gesellschaft, die Wissenschaftliche Gesellschaft für Sexualpädagogik gegründet. Das ist eine Gesellschaft, die im deutschsprachigen Raum wirkt, Mitglied des ISP in Deutschland, Mitglied des ISP und andere Einrichtungen in Österreich, ein ähnlich lautendes Institut in der Schweiz und eines in Südtirol. Also gründe eine wissenschaftliche Gesellschaft und entsprechende angegliederte Gremien und Beiräte und so weiter. Dann hat er schließlich auf Regierungsebene auch mit seinen Ansätzen Fuß gefasst, die eben in der vorher genannten Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dort ist die Kohle zu Hause. Ja? Dort werden die Fördergelder vergeben. Wem werden diese Fördergelder gegeben? Dem ISB und allen angegliederten Einrichtungen, der Gesellschaft für Sexualpädagogik und allen entsprechenden Institutionen. Schließlich ist es dem Herrn Sielert auch gelungen, die sogenannten, und ich sage bewusst sogenannten WHO-Richtlinien für die Sexualerziehung wesentlich mit zu beeinflussen. Das sind eigentlich, die gehen nicht auf die eigentliche WHO zurück, sondern auf das Büro der WHO in Deutschland. Ja, ein gewisser Unterschied. Ist also nicht etwas Weltweites in Wirklichkeit, sondern etwas sehr wohl Nationales, gewisserweise Regionales. Ja. Die Methode, wie Herr Sielert ein System aufgebaut hat, ist großartig, ganz fantastisch. Ja? Gründe ein kleines Institut, das schaffst du zu dritt, zu zweit, vielleicht alleine. Ja? Bildest eine Gesellschaft, das klingt schon mal nach gewisser Breite. Ja? Dann schaust du, dass du in die entsprechenden Regierungsgremien hineinkommst, du formst, du normierst Begrifflichkeiten, du definierst also Begriffe, du vernetzt dich, du definierst schließlich internationale Kriterien, gibst eben den Weihrauch und die Unantastbarkeit WHO, großartig, und das ist natürlich sakrosankt. Ja? Das sieht man auch heute in der Debatte, da wurde dann alles argumentiert, alles Mögliche mit den WHO-Kriterien. Schauen Sie sich diese WHO-Kriterien einmal an. Wir haben uns am Institut für Ihre Familie die Mühe gemacht und haben diese mal genau untersucht. Es geht jetzt zu weit, das hier darzulegen. Ich habe es aber in meinen Unterlagen hier in meinem Mobilbüro drinnen. Da stellen Sie denn schon die Haare auf, was da propagiert wird. Kann ich Ihnen versprechen. Ja? An wirklich, man muss es so nennen und kann es nicht anders nennen, an Frühsexualisierung von Kindern. Ja? Das ist wirklich unglaublich. Ja? Wer in dem entsprechenden wissenschaftlichen Beirat, die diese Kriterien erstellt hat, gesessen ist, war total dubios. Das war eine Wissenschaftlergruppe. Ich nehme an, dass der Herr Sielert sie ausgewählt hat oder einfach er und einige andere Freunde. Das heißt, nach welchen wissenschaftlichen Kriterien kamen diese Leute in dieses Gremium hinein? Wer hat diese bestimmt? Mehr als dubios. Ja? Und das ganze System seit den 60er, 70er Jahren, ja, bedient sich selber. Und es gibt und gab in den Jahrzehnten bis eigentlich in die jetzigen letzten Jahre hinein, es keimt etwas Neues auf, keine Alternative. Das war Monokultur in Reinkultur. Ja? Wollen wir das in einem demokratischen Gefüge? Ja? Oder wollen wir wirkliche Vielfalt? Auch was Denkrichtungen angeht, was Anbieter angeht. Ja? Das möchte ich doch mal hier in den Raum stellen. Also eine unglaubliche Menge von Lehrstühlen, die auch finanziert wurde, auch in der Thematik dann Genderforschung und so weiter. Und ich möchte da jetzt nicht das ganz eigene Thema Gender aufreißen, webt stark hinein, wäre aber ein eigener Vortrag und hat sehr viel zu tun, eben gerade mit Menschenbild und mit Finalität, also mit Zielrichtung von solchen Ansätzen. Ein paar Sätze zur Theorie. Ich möchte mit zwei Zitaten starten, eine von Herrn Kentler, eine von Herrn Sielert. Man könnte viele Zitate bringen. Kann man es lesen? Ja, ich denke, das ist sehr schön groß. Und ich nehme ein einziges Zitat von Kentler heraus. Grundlage und Richtschnur muss die Einsicht sein, dass das augenblickliche Glück des Heranwachsenden nicht einem zukünftigen geopfert werden darf. Das ist einer der Nebensätze, einer der vielen Sätze. Man könnte viele Zitate bringen. Ja? Aber ein Aspekt, ein kritischer Aspekt, auf den ich gleich eingehen werde, jetzt wichtiger als Zukunft. Ja? Und hier im zweiten Zitat kommen noch wesentliche Inhalte vor. Sielert sagt 2012, ich möchte sexualpädagogisch auch immer dafür arbeiten, dass unmittelbar gespürter, und jetzt lassen Sie sich manche Begriffe auf der Zunge zergehen, Hauthunger, auch unmittelbar von Person zu Person befriedigt wird und das Berührtwerden auch im realen Leben noch von realen Körpern als Sensation erlebt wird. Wer sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und ein wenig Psychologiegeschichte kennt, das klingt schon massiv nach einem gewissen Herrn Wilhelm Reich. Ja, Wilhelm Reich war ein Psychiater, der in den 60er Jahren, 70er Jahren gewirkt hat, der, glaube ich, gestorben ist er dann im Gefängnis, weil er verurteilt wurde wegen Kindesmissbrauch, der den Begriff der Lebensenergie, was immer das ist, was immer da genau gemeint war, geprägt hat. Und da kommt genau das rüber, als Sensation erlebt wird. Aber das ist vielleicht die Position eines Medienskeptikers, der noch keine Ahnung hat von den vielen möglichen Lüsten der virtuellen Berührung. Cybersex lässt grüßen und die vielen Möglichkeiten des Internet, Pornografie, rauf und runter, Sexting, weiß nicht was. Das ist hier, und deswegen heißt die Folie mit Übertitel Lustorientierung, das ist, denke ich, einer der Kernelemente der Sexualpädagogik der Vielfalt. Würde hier ein Vertreter sitzen, vielleicht tue ich ihm Unrecht, tue ich der Richtung Unrecht. Aber ich glaube, es ist Man kann das durchaus so festmachen. Die Kernthesen der Sexualpädagogik der Vielfalt nach meinem Dafürhalten. Das sind hier Zitate, die ich bringe. Sexualität ist eine auf allgemeine Lust bezogene Lebensenergie, die sich des Körpers bedient. Bedient? Irgendwie da, bei mir wehrt sich da was, ja, wenn ich diese Diktion höre. Ja. Gerade aus Respekt vor meiner Leiblichkeit. Ja. Aus vielfältigen Quellen gespeist und unterschiedliche Ausdrucksformen kennt. Ist auch gar nicht so falsch irgendwie. Aber irgendwie, Sie spüren vielleicht auch schon durch, hat es da was. Ja. Jeder muss selbstverantwortet und frei entscheiden, wie er seine Sexualität leben möchte. Ist gut. Das Beispiel vom Weißen Blatt möchte ich bringen. Sexualität wird von den Sexualpädagogen der Vielfalt verstanden als, gerade nämlich in der Sexualpädagogik, also die Vermittlung dieser Thematik gegenüber Kindern und Jugendlichen. Sexualität von Kindern und Jugendlichen ist ein weißes Blatt. Ja? Da gibt es keinerlei Vorprägungen oder irgendwie gewisse Ebenen, die schon sind, sondern Sexualität ist ein weißes Blatt und das soll man mit Sexualpädagogik und mit der Sexualerziehung füllen. Das heißt, möglichst viel Wissen, möglichst viel Input, möglichst früh für möglichst viele Kinder. Ja? Und diese Denke, die ihre Logik hat irgendwo, ja? In sich ist sie logisch, ist dann genau der Grund, warum manche Frühsexualisierung schreiben, ja? Weil aus Sicht der Sexualpädagogik der Vielfalt das ja ein Gut ist. Ja? Das ist genau, das kommt aus einer gewissen Denkhaltung, wo man also versucht, das sozusagen Vakuum, das Leere zu gestalten. Die Theorie dahinter, der Mensch ist etwas, was sich formen lässt, was sich sozusagen im Grundmuster dekonstruieren lässt, also etwas, was sich halt so durch Prägungen entwickelt und konstruiert hat, muss man dekonstruieren, das muss man zerlegen, das muss man irritieren, um auf diesem zusammengebrochenen Legosteinhaufen etwas Neues formen zu können. Mach den Menschen letztlich, steckt auch ein bisschen dahinter, nach deinem eigenen Gutdünken. Ja, für mich riecht es, ehrlich gesagt, und jetzt möchte ich da wieder durchaus eine christliche Perspektive hineinstreuen, für mich kommt auch dieser Geruch durch, ihr werdet sein wie Gott. Ja? Der Mensch formt den Menschen selber. Er ist sein eigener Herr. Und anerkennt nicht, dass andere Dimensionen da sind, vor mir waren, mich geprägt haben, aber auch, dass das auch was Positives ist und nicht etwas Negatives ist. Ja? Und um diesen positiven Zugang sollte es eigentlich gehen. Äußerst, also alles ist erlaubt, alles ist gut, wunderbar, möglichst viele frühsexuelle auch Erfahrungen, nur Pädophilie, das ist so eine etwas neuere Erkenntnis, das ist verboten. Also ja, das geht gar nicht. Aber was, schlagen Sie nach, in den Parteiprogrammen der Grünen, der deutschen Grünen, ich glaube sogar noch in den 90er Jahren, jedenfalls früher in den 70er Jahren, da kommt expressis ist verbis noch Pädophilie als eine Dimension vor, die durchaus legitimiert werden sollte. Kann ich Ihnen nachweisen. Ja? Fragt man sich heute schon, gerade aus heutiger Perspektive, unglaublich. Verhandlungsmoral, Verhandlungsethik, Grundprinzip, alles ist erlaubt, solange die Beteiligten zustimmen. Klingt eigentlich famos, nur wie ist das mit den Kindern? Ja? Ist alles erlaubt, was ich dem Kind, wenn ich das Kind frage, ist das noch angenehm? Ist das noch angenehm? Ist das noch angenehm? Gerade wenn die Reizschwelle des Kindes sozusagen, was Schamgrenze angeht, ja, ist ein grundnatürliches und gutes Gefühl, natürlich die Scham, ja, weisen ja auch die Psychologen und Philosophen nach, wenn diese Reizschwelle immer mehr herabgesetzt ist, ja, ist es natürlich klar, dass die Kinder immer weniger und kaum mehr sagen werden, ja, erlaubt ist sehr angenehm, weil man ja schon einiges gewohnt ist. Ja? Etchenberg attackiert das massiv in ihrem Buch, das ich auch mit hatte, nein, ich habe es irgendwo, Sexualpädagogik kritisch hinterfragt, großartiges Buch, und da zerlegt sie die Sexualpädagogik der Vielfalt ziemlich. Ja? Eine liberale von ihrem Naturell her, also es ist keine irgendwie, das hat mit Kirche nichts zu tun, kritisiert auch die Kirche durchaus vehement, aber da zeigt ihr das sehr, sehr schön auf. Alles ist erlaubt, solange die Beteiligten zustimmen. Und ich sage Ihnen, wo das auch hinführt, diese Denke. letztlich gibt es keinen Missbrauch mehr. Aber auch auf diese Weise kann man Missbrauch abschaffen, denn wenn das Kind eh alles wollte, was an ihm getan wird, wäre es ein Problem. Ja, denn Missbrauch ist so das, was man tut, was das Gegenüber, was das Kind nicht will. Ja. Nach dem Motto, es gibt keinen Diebstahl mehr, weil alle Garagentüren offen stehen. Ja, das ist Diebstahl. Einbrechen, wenn eh alles offen ist. Gut. Ich zitiere jetzt nicht Wilhelm Reich und lasse es auch Etchenberger zur Seite. Ihr könnt einige Zitate bringen. Wer neugierig ist, dem sage ich es, dem zitiere ich es noch später, aber ich schaue ein bisschen auf die Uhr und mache weiter. Ich komme zur Kritik. Da gab es einen sehr guten Artikel von Michael Brüller 2016 in der Presse. Ja, man kann sogar lesen. Er hat damals einfach nur so ganz frei von der Leber in der Presse in einem Kommentar aufgezeigt. Etwas, was ja, das hat jetzt nicht er aufgedeckt, investigativ, sondern das war ja schon noch was bekannt, dass Kentler ein verurteilter Pädophilieverbrecher war. Ja. Dass seine großen Nachfolgerinnen und Nachfolger, Kentler, auch einige andere, Elisabeth Tuida zum Beispiel, nicht von ihm, niemals distanziert haben von ihm. Ja. Dass in den entsprechenden Werken der Sexualpädagogik der Vielfalt, ich zeige Ihnen dann nachher, ich habe mir überlegt, ob ich es tun soll, ein paar Bilder. Ich werde Sie vorzeitig warnen und Sie können dann wegschauen. Das ist unglaublich, was in heute noch in Literaturlisten, in Bücherlisten, ja, etwa des Vereins Selbstlaut in Wien, ja, an Buchtipps gegeben wird. Ja, unglaublich. Ich zeige Ihnen nachher die Beispiele, aktuelle Werke. Ja. Und Appell hier ist, einfach auch mal kritisch hinzuschauen, dieses Aufbrechen der Schamgrenzen, ja. Dann diese Spiele, die in diesen Büchern angeführt werden, wo denn die Kinder also gefragt werden, wo man halt das männliche Geschlechtsorgan überall, in welche Öffnungen man die hinstecken kann und so weiter. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Das sind Dinge, die, da muss man hinschauen. Und das muss man aufdecken, ganz einfach. Ja, das geht einfach nicht. Ja. Punkt. Ich habe versucht, das auf den Punkt zu bringen. Die Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig. Kritik an der Sexualpädagogik, also SP steht für keine politische Partei, sondern für Sexualpädagogik, für die Kritik an der Sexualpädagogik der Vielfalt und mancher Proponenten. Ich nehme hier drei Begrifflichkeiten wahr. Ich, Lust, jetzt. Ja? Sehr stimmig. Ja, ich soll mich wohlfühlen, es geht um Lustempfinden. Wunderbar, Lustempfinden ist wunderbar. Und man soll das, siehe Kentler-Zitat vorher, das den jetzigen Genuss nicht aufschieben, jetzt genießen. Ja, es gibt kein später, sozusagen. Wer weiß, hat man die Chance nochmal. Ja? Aber der eigentliche Zugang der Menschengerechte bleibt doch nicht beim Ich stehen, sondern er weiß, dass gerade mein Ich am Du zum Ich wird, um Martin Buber zu zitieren. Ja? Dass es auch um Bindung geht. Ja? Dass es auch daher nicht nur um das Jetzt geht, sondern dass auch Liebe und Beziehung und Bindung Zeit braucht. Dass es auch hier und da um Verzicht geht. Und da geht es nicht nur bitte um den sexuellen Bereich. Da geht es auch ums ganze Leben. Ich kann nicht alles jetzt haben. Alle, die Kinder haben, wissen doch davon, ein Lied zu singen. Ja? An der Billa-Kassa, was auch immer. Das Kind ist noch auf Ich, Lust, Jetzt irgendwie fixiert. Ja? Und unsere erzieherische Aufgabe ist es, dass es nicht nur um das Jetzt geht, sondern auch, nein, zuerst machen wir diese Aufgabe fertig und dann gibt es eine Belohnung. Ja? Darauf kann man sich auch freuen. Das ist was Schönes. Ja? Und zum Thema der Lust, ja natürlich, ein positiver Wert, aber Liebe ist noch mehr als Lust. In der Liebe geht es eben nicht nur um das Empfinden. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe hat auch ganz, ganz viel mit Wille zu tun. In guten und in bösen Tagen heißt es, so schön und schlechten Tagen heißt es im Eheversprechen. Ja? In Gesundheit und Krankheit. Das ist nicht immer lustig, den Partner zu lieben. Oder auch, geht auch umgekehrt natürlich so. Ja? Und nicht immer lustig, die Kinder zu erziehen. Ja? Wenn ich daran denke, dass ich halt mit meiner vierjährigen Lille in einer Spezialzahnklinik war, weil sie eine totale Zahnarztphobie hat und sie sich total mit Händen und Füßen gewehrt hat, dass ihr toter Milchzahn angeschaut wird. Ja. Das war Kampf, das war Krampf, das war Wahnsinn. Ja. Wie geht man mit sowas um? Ja, das ist halt auch ja, manchmal schwierig und manchmal anstrengend und dann muss man halt kreativ sein, darf man kreativ sein. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen vermitteln. Wenn Sie nochmal Fragen haben oder Aspekte oder auch eigene Gedanken, bitte werfen Sie es gerne ruhig ein. Freiheit von jeglichen Normen, ja, klingt auch so gut und hat schon was. Und wahrscheinlich haben wir da eine wirklich nicht geringe Erblast, vielleicht auch gerade im kirchlichen, im katholischen Feld. Ich habe das nicht mehr erlebt, ich bin zu jung dafür. Aber diese super überhierarchischen Zwangssituationen im kirchlichen Feld und so, ich kenne das kaum, muss ich sagen. Ja? Ich habe aber fürchterliches erzählt bekommen von meinen Eltern und von vielen anderen. Ich glaube das alles und da hat die Kirche natürlich, auch haben wir alle, denke ich, eine vielleicht auch eine historische Schuld, wo man darum schauen muss, dass man daraus lernt und gelernt hat. Komm zurück. Aber die Freiheit, dieses Übernormative darf nicht übergehen in eine normenlose Welt. Es gibt letztlich, hat damit auch zu tun, immer auch Bedingtheiten, es gibt Grenzen des eigenen Lebens, der eigenen Biologie, des Miteinanderseins und so weiter, das auch anzuerkennen, die Bedingtheit, die Abhängigkeit, das ist auch nichts Negatives an sich. Ja, das ist ja auch, kann auch durchaus etwas Kreatives, Schönes, Wertvolles sein. Letztlich ein weiterer Punkt, der Konstruktivismus, die konstruktivistische Perspektive. Ganz klares Ziel, gerade auch übrigens in der Gender-Theorie, ist es, Familie, Sexualität, Bindung, Ehe zu dekonstruieren, zu entnaturalisieren. Das Natürliche zu entnaturalisieren. Dem steht gegenüber die Anerkennung, dass der Mensch ein Wesen hat, sozusagen. Ja. Dass es eine Natur des Menschen gibt. Auch das ist bis ins Biologische hinein. Das ist ja, Biologie ist eine doch immer noch anerkannte Wissenschaft. Das sind gewisse Theorien absolut nicht. Und hier werden aber manchmal gewisse biologische Gegebenheiten verleugnet. Ich bringe da gleich noch ein Bild von einer Pflanze, die das ein bisschen veranschaulichen soll. Letztlich, Etchenberg kritisiert das auch, man spricht von einer Vision, über eine befreite Sexualität könne auch das Gesellschaftssystem verändert werden. Ja, den Menschen machen, die Gesellschaft machen, es kommt aus einer gewissen Richtung. Gut. Wie schaut die Praxis aus? Da möchte ich ein paar kritische Fragen stellen, ich möchte Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen, von Einrichtungen, von Programmen, die auf diesem Boden stehen, der Sexualpädagogik der Vielfalt, die die Ausbildungen gemacht haben beim Institut für Sexualpädagogik. Da möchte ich aber an dieser Stelle auch nicht alles schlecht machen und schlecht reden. Ich glaube, da agieren Menschen auch in gutem Wissen und Wollen. Möchte ich auch ganz klar sagen, sind nicht die Gott sei bei uns. Ja. Aber ich glaube, dass da eine Perspektive, manches im Kern verkehrt ist. Ja. Und es einer Erneuerung bedarf. Meine kritischen Anfragen. Wie schaut das mit der Missbrauchsprävention aus und mit der Verletzung von Schamgrenze? Wie schaut das mit der Thematik der Selbstbefriedigung aus? Das ist eine, möchte ich jetzt gar nicht moralinsauer ansprechen, sondern die Thematik der Selbstbefriedigung ist einfach eine Realität. Das ist auch ein Teil in einer gewissen Phase. Nur, was ist dann damit? Zieht sich das dann bis ins hohe Alter? Gibt es da eine gesunde Grenze oder nicht? Und wie darf man das auch von der, gibt es da eine moralische Perspektive drauf? Da gibt es durchaus unterschiedliche Zugänge. Ja. Also das mal anzuschauen, im Speziellen kritisiere ich aber, und das ist meine kritische Anfrage, dort, wo es um die Bewerbung, um das Animieren hin zu Selbstbefriedigung geht, ja, auch da gibt es ein Thema. Das Thema Sexting und Pornografie, ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen die Begrifflichkeit des Sexting kennt. Sexting meint das Machen von Nacktfotos von sich selber und das Verschicken über soziale Medien. Ja. Und das ist unter Jugendlichen durchaus in und weit verbreitet, gerade dann, wenn man in Beziehung, wenn halt der Freund vielleicht, sehr aufmerksam, danke sehr. sagt halt, schick mir doch ein Foto von dir und so, da steht ein gewisser Druck und dann macht das doch die Freundin, vielen Dank. Und dann passiert eines, dass die Beziehung sich trennt zu dem Freund, vielleicht nicht im Guten trennt, und dann passiert es nicht selten, dass der Ex-Freund diese Nacktfotos, die er von seiner Ex-Freundin hat, einfach verschickt, ja, und sie damit bloßstellt. Ja. Und da gab es schon Fälle von Selbstmord, ja, wo Mädchen dann mit dieser Schande einfach nicht mehr umgehen konnten. Ja. Die Thematik der Pornografie, ja, das ist ein unglaubliches Sex-Sales, haben wir im Vorgespräch, meinem Vortrag besprochen. Das ist ein gigantisches Geschäft. Ja. Die Pornografieindustrie macht, habe ich in einem Vortrag mal gehört, weltweit mehr Umsatz, als dass die Umsätze der Konzerne Apple, Google, Amazon und ich weiß Microsoft zusammen sind. Ja. Es ist eine gigantische Ökonomie dahinter und etwas, was die Menschen nicht gut tut. Wie ist das mit der Lebensrealität? Das heißt immer von der Lebensrealität ausgehen, wunderbar. Jetzt würde ich aber doch behaupten, dass die bipolare Geschlechtererfahrung doch die Lebensrealität der allermeisten Kinder und Jugendlichen ist. Es ist aber so, dass in der Präsentation, wie man Kinder kriegen kann oder welche Sexualitäten es gibt, in einschlägigen Broschüren, ich erwähne wieder den Verein Selbstlaut, da sind dann unterschiedliche 4, 5, 6, 7 Arten von Geschlechtlichkeiten, wo halt eine davon halt oder von sexuellen Beziehungen ist und eine davon ist halt die Hetero-Variante. Ja. Aber wenn du da argumentierst, dass das doch die Form ist, die halt in 95 oder weiß ich wie viel Prozent der Fällen die vorherrschende ist, siehst du dich sofort dem Vorwurf gegenüber, dass du heteronormativ seist, dass nur das existiere und gut sei und was auch immer. Da muss man differenzieren. Ja. Dürfen Eltern die Teilnahme an sexualpädagogischen Programmen ablehnen oder in welche Richtung geht's? Sollen Lehrer wirklich rausgehen müssen, wenn externe sexualpädagogische Anbieter in der Schule sind? Und da möchte ich Ihnen jetzt im Schnelldurchgang, also die zarten Gemüter sollen eher wegschauen, ich habe auch diese Bilder nicht allzu groß gemacht jetzt, ja. Broschüre ganz schön intim vom Verein Selbstlaut, gefördert aus Mitteln des Bildungsministeriums. Da könnte man, so eine Broschüre, die ist weit über 100 Seiten, da gibt es, ich habe mal wirklich das mal so durchgeschaut ein wenig, auf jeder Seite hätte ich da was zu beanstanden, muss ich ganz offen sagen. Das ist so etwa nur jetzt die diverseste so eine Abbildung, wie man also den Körper des anderen gut inspizieren kann. Das hat mit diesem weißen Blatt zu tun, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Ja? Möglichst viel wissen, möglichst viel erforschen, die Animation, dass schon in möglichst frühem Alter bei Dreijährigen entsprechende Spiele gemacht werden sollen, und das nennt sich dann Popo-Grabsch-Spiele, und man soll überall, ich möchte jetzt gar nicht sagen, ich spare das jetzt, ja. Genau, da habe ich hier ein Zitat von der Frau Professor Etchenberg mir vorbereitet, die mehrfach zu lesende Behauptung durch, die moderne Art der Sexualerziehung können dem sexuellen Missbrauch sogar vorgebeugt werden, das habe ich vorher schon gesagt, ist fadenscheinig. Wenn Kindern sexuelle Handlungen durch Erwachsene an ihrem Körper von klein auf vertraut sind, wird es in der Tat bald weniger Missbrauch geben, aber nur weil dafür derzeit folgende Definition gilt. Definition, laut Pro Familia, sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen oder vor Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Sagt Pro Familia 2016. So, sagt Getschenberg, das mag zynisch klingen, lässt sich das Problem des Missbrauchs auch minimieren. So wie man dem Einbruchsdiebstahl vorbeugen kann, wenn man alle Türen öffnet. Das Buch, als einer der Buchempfehlungen des Vereins Selbstlaut, Wo kommst du her? Eine Aufklärung für Kinder ab 5. Und da fragt man sich, braucht diese Explizitheit? Nimmt man da den Kindern und Jugendlichen nicht einfach die Fantasie, einfach, das gibt es nicht Bilder, die kindgerecht sind? Muss ich alles auf die Nase klatschen? Gerade, dass man nicht Fotos vielleicht noch da hineintut. Ja? Das ist einfach überhaupt nicht notwendig. Frage, oder doch aus der Perspektive gewisser Richtungen, doch notwendig, ja, um gewisse Schwellen herabzusetzen. Und da denke ich auch an den Herrn Kentler, den Pädophilen. Ja. Da gibt es schon auch gewisse Querbögen. Ohne, bitte, ist mir auch wichtig, dass ich sage, alle Vertreter der Sexualpädagogik der Vielfalt sind pädophil. Das habe ich nicht gesagt, das denke ich auch nicht. Ja. Aber es gibt hier schon ein paar interessante Korrelationen. Gibt es dann eine sogenannte Penisparade bei Lil und Lebenslust, Oberösterreich, Zentrum für sexuelle Bildung. Sexuelle Bildung, gibt es sexuelle Bildung? Ja? Oder geht es nicht um Sexualbildung? Oder soll Bildung sexualisieren? Daher der Begriff sexuelle Bildung vielleicht. Ja? Kommunikation und Gesundheitsförderung. Ja, gibt es immer wunderbar euphemistische, wunderbar schön gefärbte Begrifflichkeiten. Da geht es um reproduktive Gesundheit und Gesundheitsförderung, unangreifbar. Gibt es ja irgendjemanden, der gegen Gesundheitsförderung ist? Ich nicht, ich kenne auch niemanden. Ja? Aber wenn du das vorne aufs Plakat schreibst, kannst du dahinter einiges machen. Ich gebe Ihnen gleich noch ein Beispiel. Überhaupt den Bock abgeschossen hat das Familienministerium vor ein paar Jahren. Die hat diese Broschüre finanziert, Erster Sex und große Liebe, eine Aufklärungsbroschüre der österreichischen Jugendinfos ab 12 Jahren, liegt heute noch auf den Jugendinfos. Kleine Beispiele nur, da gibt es etliche Sachen. Die meisten Religionen lehnen Selbstbefriedigung als Sünde ab, andere sehen das weniger streng. Tatsache ist, dass dir dein Körper schöne Gefühle bereiten kann. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, deinen eigenen Körper zu kennen, hilft dir auf dem Weg zu einer erfüllten, respektvollen Sexualität. Alles gute Aussagen. Ja. Der Punkt ist nur, die bleiben da stehen beim Lustthema. Und auch sie problematisieren Selbstbefriedigung überhaupt nicht, aber überhaupt nicht. Ja. Und dann kommt überhaupt die geniale Formulierung, ab dem 14. Geburtstag kannst du selbstständig entscheiden, ob du einer Religion angehören willst. Die wissen natürlich genau, wo der Widerspruch kommt. Du kannst ohne Einwilligung deiner Eltern aus deiner Glaubensgemeinschaft aus oder in eine andere Gemeinschaft eintreten. Ja? Wahnsinn. In Wirklichkeit Verletzung wahrscheinlich des Konkordats, muss man fast sagen. Animation zum Kirchenaustritt. Ja, geht gar nicht. Gefördert von einer öffentlichen Stelle, dem Ministerium. Ja? Da geht es dann heiter in dem Buch um Sadomaso, Fesselspiele, alle möglichen Stellungen. Da wird das alles erklärt und so weiter und so fort. Und wenn ihr Sadomaso ausprobieren möchtet, Originalzitat, redet über eure Wünsche. Naja. Das ist hier eine Einrichtung des Landes Niederösterreich. Ich wiederhole, des Landes Niederösterreich. Also das Land, in dem seit der Steinzeit, glaube ich, eine durchaus eher konservative parlamentarische Richtung vorherrscht. Da gibt es eine Fachstelle Missbrauchsprävention und Sexualpädagogik. So heißt die, Sie merken schon, da kommt zuerst der Begriff Missbrauchsprävention vor. Damit ist alles tabuisiert. Und Sexualpädagogik hat ja auch keiner was dagegen. Ja. Und da gibt es also ein Programm dieser Fachstelle, das sich Liebe und so weiter nennt. www.liebe-usw.at ist die Homepage und da geht auch die Post ab. Da können Sie dann, alle Jugendlichen, die das noch nicht wussten, werden nicht nur im Detail angeleitet, wie man masturbiert, ja, sondern dass das, wenn Sie es machen, okay, wenn Sie es nicht machen, auch okay, aber wenn du es nicht machst, willst du es nicht doch versuchen, um zu wissen, ob du es willst? Das wird dann drinnen. Ja? Man nennt das Sexualisierung. Ja? In einem der Hauptwerke, das heißt Sex, was? Ein 250 Seiten starkes Lehr-, Lern- und Methodenhandbuch, kommt etwa vor der Satz, ein empfehlenswerter Umgang in der pädagogischen Arbeit mit Pornografie rückt nicht die möglichen Konsequenzen des Konsums in den Vordergrund, sondern die Förderung eines angemessenen medialen Nutzungsverhaltens. Das musste ich mal fünfmal lesen, um jetzt zu wissen, was meinen die, wo wollen die raus. Typisches Beispiel einer ganz feingliedrigen Sprache, ja, klingt ganz toll, ja, aber in Wirklichkeit, was steckt dahinter? Ja, über mögliche Konsequenzen von Pornokonsum soll in Wirklichkeit, und wird auch gar nicht gemacht, soll nicht explizit gesprochen werden, oder wenn, dann nur wenig. Es rückt etwas nicht in den Vordergrund. Heißt, Ist egal, was die Konsequenzen sein können. Ja? Entsprechende Sucht, viele Thematiken. Ja? Das Problem dahinter, dass das vielleicht Personen sind, die in solchen Süchten verstrickt sind, dass man ein Bindungsproblem hat, dass man ein Selbstannahmeproblem hat, dass man vielleicht ein Problem hat, das in der eigenen Geschichte liegt, dass man das sich anschauen könnte, ja, und sollte, um frei zu werden von jeglicher Sucht, eben auch von Pornosucht. Ja, das kommt nicht vor. Das kommt nicht vor, höchstens über die Quantitäten und über die Art und Weise, wie man es nützt, Nutzungsverhalten, da kann man drüber reden. So. Und die Ausbildungsstelle für Sexualpädagogik, das Institut für Sexualpädagogik ISP in Wien, das ist de facto der Ableger des ISP in Dortmund, das, der Leiter, der Herr Köstenwein, hat gemeinsam mit anderen den Film Sex We Can produziert. Unglaublich. Ja. Ich habe das jetzt ein bisschen, leider nicht noch so groß. Ja. Das ist also eindeutig pornografische Inhalte. Ja, das sind halt so, zwar nur so Animationsfiguren und keine echten Menschen, aber das wird eingesetzt konkret in den, auch in Schulen. Ja. Der Herr Köstenwein, der Verantwortliche für den Film, der wurde in einer Sendung, da gab es eine Konfrontation zwischen einer Vertreterin von Teenstar, die Frau Eismeier, Birgit Kelle war dabei, und Herr Köstenwein. Und dann wurde, dann hat, das war glaube ich auf Puls 4 war das, da in einem Gespräch, informellen Gespräch vor der Sendung, hat Uschi Weismeier also mitgekriegt, ah, der Herr Köstenwein ist auch da, das ist ja der von Sex We Can. Und die Redakteure haben das geschnallt und haben das gegoogelt und haben eine Sequenz, am Ende der Sendung, eine Sequenz von Sex We Can eingespielt. Ja? Herr Köstenwein ist verfallen dort, ist dann von der Moderatorin gefragt worden, Herr Köstenwein, also dann war diese Passage, also eine ganz negative, da haben die beiden eben dann Sex und sehr unangenehm und abstoßend. Ja? Und Birgit Kelle sagt so cool, also Herr Köstenwein, das haben Sie gemacht, da vergeht ja nicht mehr die Lust auf Sex. Ja? Und er war völlig konsterniert und dann fragt die Redakteurin, und ab welchem Alter ist das eigentlich so zum Einsatz zu bringen? Herumgestottert, naja, halt knapp bevor man das erste Mal Sex hat. Naja, wann ist das ungefähr? Naja, so, dann hat er 12 oder 14 gesagt, ich weiß es nicht genau. Ja. Das ist unglaublich. Etchenberg, ich möchte hier nochmal auf Sie zu sprechen kommen, in puncto sozusagen Koordinatensystem in der Sexualerziehung und Sexualpädagogik. Sie spricht von drei Ausprägungen. Sie spricht von der konservativ-sexual-unterdrückenden, und ich glaube, da hat sie als Katholikin, als die sie sich auch bezeichnet, also von der Zugehörigkeit her, sicherlich so ihre Erfahrungen, sie ist jetzt an die 80, dass es da einen konservativ-sexualitätsunterdrückenden Zugang auch einfach lange gab. Gibt es bis heute. Gibt es auch sicherlich in anderen Religionsgemeinschaften diese Negativität, was Mannwerdung, was Frauwerdung angeht, Negativität auf Menstruation, Negativität auf alles Mögliche, ja, Sexualität als solches. Und das ist nicht gut. Ja. Das andere Extrem ist eine proaktiv sexualisierende Sexualerziehung. Und genau in diese Kategorie ordnet sie eben die Sexualpädagogik der Vielfalt ein. Und grenzt hier so scharf ab und sagt, da kommen wir vom Regen in die Traufe. Ja, und da kommen wir, denken Sie an ein Eingangszitat von einer vielleicht früheren, wird das geheißen nochmal jetzt, ich habe es jetzt selber fast vergessen, von einem System, egal, da, was war das Vokabel, nicht Unterdrückung, aber jedenfalls einer Unfreiheit, einer Enge in ein neues System von Bevormundung. Ja? Und es würde in Wirklichkeit gehen um eine affirmativ sexualfreundliche Haltung in der Sexualerziehung. Ja? Dass Sexualität ein Geschenk ist, dass es mit Liebe zu tun hat, dass es was Positives ist, dass ich mich freuen kann, dass wir als Eltern mit unseren Töchtern, wenn die erste Regelblutung eingesetzt hat, oder beim Burschen halt adäquat entsprechend, dass man miteinander essen geht. Ich kenne Familien, die schenken ihren Töchtern einfach einen Ring. Ja? Jetzt bist du Frau geworden. Wow, jetzt kannst du, bist du in der Lage, biologisch gesehen, dass du Kinder kriegst. Ein Wunder. Ja? Genauso bei den Burschen, dass man das positiv sieht und ohne Scheuklappen, ohne Hemmnisse. Und da haben wir Eltern, glaube ich, eine besondere Aufgabe. Komme ich gleich noch dazu. Ich bin schon 1:05. Gottes Willen, da ist noch niemand umgekippt, wie ich sehe. Gott sei Dank. Was können wegweisende Prinzipien sein? Ich habe Ihnen eingangs ein Bild versprochen, hier ist es drauf. Das ist hier eine Darstellung, stellen Sie sich diese Schachtel vor, von oben her, da ist eine Pflanze. Da geben Sie kleine Keimlinge rein. Ja? Und dann geben Sie einen Deckel drauf. Und auf der Seite ist eine Lichtquelle. Und was automatisch geschehen wird, das hat niemand diesem Keim gesagt, ja, dieser Pflanze, es wächst zum Licht hin. Es ist eine Sehnsucht unter Anführungszeichen da, ja, auch wenn es unter diesen schlechten Bedingungen, wie Sie sehen, das sind ganz armselige Stängel, ja, weil eben nicht die optimalen Bedingungen da sind, aber es will zum Licht hin und es wächst in die Richtung. Ja. Das heißt, die Frage, gibt es da etwas, was im Keim schon da ist, was diese Pflanze ist und das übertragen ist auf den Menschen? Was ist der Mensch? Die Frage ist ganz wichtig, ja, um letztlich auf die richtigen sozusagen Schlussfolgerungen zu kommen, was das Ganze mit Erziehung, mit Vision fürs Leben und letztlich auch mit Erziehung zur Liebe und mit Sexualerziehung zu tun hat. Da gibt es gewisse Grundannahmen der christlichen Anthropologie. Es gibt eine gewisse Anlage, linker Kreis. Ja, es gibt gewisse Umweltfaktoren. Vielleicht unterschiedlich stark, aber immer und in der Mitte geschieht Persönlichkeitsentwicklung. Ja, dort geschieht es in diesem Einflussbereich von Anlage, Umwelt. Man könnte, ich glaube, Frankl nennt auch diese beiden Begriffe und noch den dritten Begriff des freien Willens. Der ist beim einen größer, beim einen weniger, beim anderen weniger groß. Es ist aber immer Raum, also in diesen Parametern geschieht die menschliche Entwicklung. Es ist immer Raum für Freiheit auch da. Ja? Und der Mensch entwickelt sich eben nicht, wohin man bloß will. Da ist eine innere Neigung auch immer da. Wenn es um eine andere Sexualpädagogik, um eine neue Sexualpädagogik ginge, was wären denn die Prämissen, unter denen Sexualpädagogik stattfinden sollte? Und da möchte ich ja ganz neue Begriffe hineinweben. Entwicklungssensibilität, Bindungsorientierung und Beziehungsförderung, Ganzheitlichkeit, Wertorientierung. Ja. Und da gibt es eine Seite, die lade ich Sie ein, sich auch mal anzuschauen, die heißt www.prinzipiensexualpädagogik.org. Auf dieser Seite finden Sie diese optische Darstellung dieser Tulpenzwiebel, was auch immer. Ein schönes Bild für das vorhin auch Gesagte. Es ist nämlich einfach eine Kraft in dieser Zwiebel verborgen. Da ist schon was da, wenn man sie einsetzt. Ja? Und das will durchbrechen. Das will heraus. Und das kommt auch heraus. Ja? Und die Terminologien, die hier Platz greifen, sind ganz andere. Da geht es um Liebe und um Geliebtwerden, da geht es um Natur des Menschen, da geht es um Ehe und Familie als Grundsehnsüchte. Das ist keine Erfindung der katholischen Kirche, das belegt die Shell-Studie. 90% der Jugendlichen wollen in ihrem Leben, 90% Familie, sie wollen Bindung haben. Ja? Da geht es um Leiblichkeit, Bindung, Entwicklungssensibilität, Altersgerechtigkeit. Dieses Bild der Tulpe, die kraftvoll geschlossen, verschlossen ist, sozusagen eine Entfaltung von innen, die von selbst zur Blüte und zum Durchbruch kommt. Aber es geht auch um die richtige Zeit. Tulpen haben eben gewisse Zeiten, in denen sie durchbrechen. Das ist sozusagen auch heiliger Raum, möchte ich fast sagen. Ja? Das kann man auch nicht, daran kann man auch nicht zupfen, ohne die Tulpe, die Pflanze zu zerstören. Ich kann das nicht im Detail ausführen, ich lade Sie ein, schauen Sie sich es an, nur vom Grundsätzlichen her geht es hier um Erziehung zu selbstbestimmtem, reifem, verantwortlichem Umgang mit eigener und fremder Sexualität. Es geht um Eingebundensein in bestimmte Ordnungen des Daseins, wie zum Beispiel die Polarität der Geschlechter, die Unbedingtheit der Liebe. Liebe hat immer etwas Unbedingtes, etwas Ewiges in sich. Ja, da geht es um Treue und Dauerhaftigkeit als Schutzraum für Hingabe. Ja, ich kann mich ganz anders öffnen, wenn ich weiß, dieser Raum hier, dieser Beziehung ist ein dauerhafter, ein versprochen gesetzt dauerhafter. Ja, hat zu tun mit dem Wunsch nach Kindern und so weiter. Ja, all das hat, dafür soll Erziehung, soll also diese Ordnung Erziehung hineingewoben sein. Sexualität betrifft den ganzen Menschen, nämlich in seiner physischen, in seiner emotionalen, in seiner kognitiven, in seiner sozialen, kulturellen und spirituellen Dimension. Es geht nicht um Reduktion der menschlichen Sexualität auf bloße Triebregung und Triebbefriedigung. Das ist zu wenig, das ist reduktiv. Kindern und Jugendlichen eine positive und eine ganzheitliche Sicht der Sexualität vermitteln, einen natürlichen Zugang vermitteln, auf Basis von Angstfreiheit, auch ganz wichtig, affirmativ, positiv, ja? Integration in die Gesamtpersönlichkeit und nicht auf etwas technisch-biologisches reduzieren. Die Ziele sind daher, junge Menschen begleiten, dass sie ihre Identität finden, ihnen Wissen vermitteln, Sprache geben, Orientierung geben für Freundschaft, Liebe, Fruchtbarkeit, eine lebensfrohe Einstellung entwickeln lassen, und da ist Lust mittendrin, ja? Eine Wertschätzung des Lebens, das beginnt bei meinem eigenen Leben, das beginnt beim Du, aber auch bei der Fruchtbarkeit, die da ist, die in mir ist und im anderen ist. Und daher auch Wertschätzung des Lebens und jedes Menschen, auch des ungeborenen Lebens. Für Grenzverletzungen Sensibilisierung erreichen, zu Toleranz führen durch Wertorientierung. Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diffamiert oder ausgegrenzt werden. Eine neue Generation von Familien- und Kinderfreundlichkeit zu erreichen. Das sind so diese Zielrichtungen. Da gibt es nun gewisse Qualitätsstandards auf einer pädagogischen Seite. Ich möchte da jetzt nicht mehr zu sehr in die Tiefe gehen, die Zeit ist fortgeschritten, aber es lassen sich herunterbrechen halt auf unterschiedliche Dimensionen, unterschiedliche Konsequenzen daraus. Ja. Was heißt das für die Ausbildung? Sie muss interdisziplinär sein, nicht nur sozialpädagogisch sozusagen, denn es kommen ja die Leute aus gewissen Fachrichtungen, es sollen wirklich die Proponenten der Sexualpädagogik der Vielfalt, da geht es um biologisches Wissen, um psychologische Dimensionen, um Ethik, Pädagogik, Didaktik und so weiter, und auch die transzendente Perspektive, biografisches Arbeiten, Selbsterfahrungen sozusagen, was ist wie ging es mir in dem Thema, wie bin ich erzogen, etc. Eine Reifung der eigenen Persönlichkeit, Nähe- und Distanzentwicklung, ja? Supervision, etc., etc., Wissenschaftlichkeit und so weiter. Wir haben uns am IEF Gedanken gemacht, gleich am Ende, was ist eigentlich in dieser Debatte um Sexualpädagogik an Schulen der eigentliche Kernauftrag von Schulen? Und wir haben gesagt, wir haben das unterschieden oder entwickelt, 5 Dimensionen. Da gibt es eine kognitive Dimension, Kenntnis des eigenen Körpers. Was geht in mir vor an körperlichen, biologischen Gegebenheiten? Da geht es um eine Persönlichkeitsbildung, Beziehungsfähigkeit etc. Ich streife das jetzt nur mehr. Da geht es aber auch um die Dimension der Fruchtbarkeit. Wie entsteht ein Kind? Was geschieht da im Sexualakt? Etc. Natürlich auch ein Wissen um Familienplanung, aber natürlich auch Missbrauchsprävention. Kein Bildungsauftrag ist es jedenfalls, dass angeleitet wird zur Lustoptimierung beim sexuellen Verkehr oder in der Hinführung zur sexuellen Aktivität. Das ist nicht Aufgabe der Schule. Wenn Sie mir gestatten, geht es noch? Ein paar Minuten brauche ich noch. Das wäre hier ein Gegenüberstellen von Pro und Contra. Sollen nun die externen Experten an die Schule oder nicht? Das war ja eine mediale Lawine, wie dann, also Teamster war ja, übrigens Teamster ist bis heute nicht verboten an Schulen. Es sind auch die anderen externen Anbieter nicht verboten an Schulen. Faktum ist, alle haben immer noch die Legitimation rechtlich, dass sie an Schulen tätig sind, öffentlichen Schulen tätig sind. Nachdem aber ÖVP und FPÖ eine Initiative gesetzt hatten, dass die Bildungsministerin beschließen möge, dass Externe ganz verboten werden, war Feuer am Dach für die externen sexualpädagogischen Anbieter. Und es gab binnen kürzester Zeit, großartig organisiert, sicher mit einiger auch Kohle dahinter, eine entsprechende Initiative, reden wir drüber, beziehungsweise eine zweite Seite noch. Und die Argumente waren, die Lehrer sind nicht für alle Themen kompetent. Stimmt. Die Schüler reden über bestimmte Themen lieber nicht mit dem Lehrer, obendrein mit dem Lehrer, mit einem Lehrer, der Noten gibt und Schularbeiten am nächsten Tag verbessert. Ja? Ziehe ich in Zweifel, ob das so ist mit diesen notengebenden Settings und so weiter, weil der Religionslehrer gibt, Biologielehrer gibt auch Noten, aber gibt es keine Schularbeiten und so weiter. Das war ein Scheinargument für mich. Das Zusammenspiel von Schule und extern ist wichtig, stimmt, sehe ich auch so. Bei Sexualpädagogik-Workshops Lehrer raus, sehe ich überhaupt nicht so. Ja. Sage auch gleich warum. Es soll ein transparentes Akkreditierungsverfahren geben, dem würde ich auch zustimmen. Und es soll natürlich für all diese Vereine, die da zugelassen sind, Geld geben und Budgets geben. Ja. Hand aufgehalten. Kontra, und das waren auch einige Kontra-Argumente, die wir als IEF angeführt haben. Zuerst mal bitte kritisch hinschauen, Kritik an ideologischem Boden der meisten Anbieter, das ISB, Institut für Sexualpädagogik, die Autoren der WHO-Kriterien, was kommt denn da in die Schulen rein? Ja? Ich sage, die Lehrer können es, oder sie können es können. Bilden wir sie doch entsprechend aus, damit sie die entsprechende Qualifikation haben. Ja? Das Setting in der Schule, dass man hier dann über intime sexualpädagogische Dinge redet, das hinterfrage ich massiv. Ja, das Argument der Sexualpädagogen der Vielfalt lautet, und wenn der Lehrer dabei ist, ganz schlecht, trauen sich die nichts sagen. Ich sage, die Kinder sind gar nicht gut beraten, wenn sie sehr intime Dinge im Klassenkreis sagen. Mal abgesehen davon, dass die Kinder alle unterschiedliche Entwicklungsstände haben. Ja. Gewisse Begrifflichkeiten sind für das eine Kind gang und gäbe, das andere kriegt irgendwie die Krise, weil das alles noch nicht gehört, gewusst hat. Ja. Gar nicht gut. Aber stellen Sie sich vor, jetzt packt ein Kind da wirklich sehr persönliche Sachen aus. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Fällen es dazu massive Mobbing kommt, ja, von anderen Kindern dann, die dieses Kind dann hänseln, die das Kind wissend um gewisse intime Themen das ausnützen können, das andere Kind abwerten können. Also das Setting groß auszupacken sozusagen, halte ich überhaupt gar nicht für gut. Es braucht sehr wohl die Räume, aber wie schafft man die? Schafft man die nicht vielleicht durch schulinterne Vertrauenspersonen? Sozialarbeiter, die es schon an Schulen gibt, kann man die vielleicht aufschulen und zu Experten machen? Ja? Fakt ist, dass die Workshop-Inhalte nicht dem Lehrplan entsprechen. Da gibt es keinen schulischen Auftrag, dass die an Schulen wirken während der offiziellen Unterrichtszeit. Ja? Was anderes, wenn man sagt, man macht das am Nachmittag. Und ich denke daher, ich persönlich denke, dass ein Verbot der Externen in Wirklichkeit als Übergangslösung durchaus sinnvoll wäre, bis es fundiert ermöglicht wird, dass gute Akkreditierungskriterien definiert werden, um dann wirklich Qualität an den Schulen zu haben. Meinetwegen durchaus mit Externen. Das ist hier Aspekte der Sexualität aus Sicht von Teens da, durchaus in ihrer Ganzheitlichkeit, möchte ich jetzt so stehen lassen. Am Ende schließlich noch zwei Tipps für Eltern. Das eine ist unsere Homepage aufgeklärt.info, schreibt man wirklich so mit Umlaut E, können Sie auch mit AE schreiben, kommt man auf beiden Fällen auf dieselbe Seite. Dann nehmen Sie sich bitte, wenn Sie wollen, alle so eine Broschüre mit, liegt hinten auf. Diese Seite von uns, vom IEF betrieben, will Eltern stark machen in dem Thema, denn die Eltern sind die ersten Sexualerzieher, sie kennen die Kinder, sie wissen um den Entwicklungsstand. Natürlich ist bewusst, dass in vielen Fällen die Eltern das nicht können, wie auch immer, dann braucht es Plan B. Aber die erste Adresse sind die Eltern. Ja? Und sie sollen mit ihren Kindern über Liebe, über Glück und eben auch über Sexualität sprechen. Der zweite Tipp, da wird vielleicht noch die Kurven was dazu sagen, weiß ich nicht, das ist jetzt die erste Auflage, stark selbstbewusst aufgeklärt, gibt es auch hinten die Bücher käuflich zu erwerben, da gibt es, glaube ich, einen Kostenvorteil für Familienverbandsmitglieder, empfehle ich sehr, liest sich sehr schnell, sehr kompakt. Wie kann man mit Kindern vor der Pubertät über Sexualität reden? Ja, letzte Folie, Wege aus der Pattstellung. Das lässt sich jetzt alles nicht so auf eine Folie komprimieren. Ich appelliere an die Eltern, proaktiv zu sein, sich informieren, Kompetenzen aneignen und sich einmischen, sich in der Schule einmischen, sich einmischen unter Anführungszeichen, natürlich immer grenzwahrend, aber Sie wissen, was ich meine, sich mit dem Thema einfach beschäftigen, ja? Sich einlassen, möchte ich fast sagen, ist besser. Ich appelliere an Elternvereine, sich wirklich, wenn es darum geht, ja, an unserer Schule ist das Thema heiß, holen wir uns da jetzt Externe rein, schauen Sie sich bitte die Anbieter an. Seien Sie da kritisch und machen Sie sich ein eigenes Bild. Von den Schulen würde ich mir erhoffen, diesen Bildungsauftrag im beschriebenen Sinne wirklich profund wahrzunehmen und keine Grenzüberschreitungen zuzulassen. Und von der Politik erhoffe ich mir, wirklichen Kinderschutz, da bin ich guten Mutes, aber auch Elternschutz, die Elternrechte berücksichtigen und den Schutz vor jedweden ideologischen Einflüssen. Danke und entschuldigen Sie bitte, dass ich etwas überzogen habe. Applaus